Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Achtung! Achtung! Es wird Sie doch sicher interessieren, etwas über die Entwicklung des Hörspiels zu erfahren.
Zum Beispiel, dass es heute für alle Hörspielbegeisterten einen echten Grund zu feiern gibt. Vor 100 Jahren wurde nämlich hierzulande das erste Hörspiel überhaupt ausgestrahlt. Zauberei auf dem Sender hieß das. Leider ist nur das Manuskript überliefert, aber über den ungebrochenen Zauber von Hörspielen hören wir gleich mehr. Nach Musik der kanadischen Sängerin Chez Aimé Dorval. Falling Under heißt dieser Titel. Herzlich willkommen im Kompressor. Die Anfänge des Rundfunks, das waren vor allem klassische Musik, Nachrichten und vielleicht auch mal Kochrezepte. Also ein vergleichsweise braves und vielleicht sogar manchmal langweiliges Programm. Und dann, vor genau 100 Jahren, gab es eine große Überraschung. Stefan Fries zum runden Geburtstag des Hörspiels.
Ein Sprecher sitzt im Studio. Die Hörer glauben, sie lauschen einer Stationsansage.
Frankfurt am Main auf Welle 467.
Doch plötzlich füllt sich das Studio. Die Märchentante drängt ans Mikrofon und bittet um 2 Minuten Sendezeit.
Das geht doch nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder machen wollte, was ihm gefällt?
Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden.
So ähnlich klang es am 24. Oktober 1924. Das Originalhörspiel ist allerdings nicht erhalten, weil es in den Anfangsjahren kaum Aufzeichnungsmöglichkeiten gab und sich Hörspiel auch als Hörtheater verstand, das live aufgeführt wurde. 1962 hat der Hessische Rundfunk das erhaltene Manuskript erneut vertont. In seinem ARD-Podcast Kein Mucks erklärt Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka, was damals das Besondere war.
Sowas hatte man 1924 noch nicht gehört. Und eben weil das alles glücklicherweise gar nicht wirklich passierte, sondern nur ein morgendlicher Spaß für die mutmaßlich 200 Hörerinnen und Hörer der Welle 467 war, gilt Zauberei auf dem Sender als erste fiktionalisierte Erzählung, ja noch besser, als das erste Hörspiel der deutschen Rundfunkgeschichte.
Eine eigene Kunstform war geboren, sagt der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
Es ist eine eigenständige Kunstform und die lebt davon, dass sie das Radiophone erzählen, das Erzählen, die Berichte und die Erlebnisse mittels der radiophonen Elemente, und das sind eben Stimme, Geräusch und Musik, ja, wunderbar zusammenfügt und da eine neue Kunstform erschafft.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieben Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann, Max Frisch und Heinrich Böll exklusive Stoffe fürs Radio. Die Lyriker Ernst Jandl und Friederike Mayröcker landeten 1968 mit Fünf Mann Menschen über Biografien im Zeitraffer einen Erfolg.
Ein Sohn, ein schöner Sohn.
Aha, 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 aha.
Man eine Entwicklung beschreiben können. Es ist ein Auf und Ab, es ist eine Wiederkehr. Gerade die Pioniere, die Avantgarde der 20er und 30er Jahre, die kehren in den 60er Jahren wieder und Anfang der 2000er wieder. Also es ist keine lineare Entwicklung zu beschreiben.
Als Hörspiel werden auch Klassiker aus Theater und Literatur umgesetzt. Weil viele Theater und Kinos nach dem Krieg noch in Trümmern lagen und es noch kein Fernsehen gab, profitierte das Hörspiel. Vor allem Krimis sorgten für einen Boom. Die Kriminalhörspiele um den Hobbydetektiv Paul Temple gaben dem Genre in den 50er und 60er Jahren einen Schub. Geschrieben hatte sie der britische Schriftsteller Francis Durbridge als Originale für die britische BBC.
Sehen Sie, hat einen Revolver!
Einen Revolver? Was will der Teufel mit einem Revolver? Warum sollte er denn? Großer Gott, aufpassen dort, der zielt auf Sie, Achtung!
Auch in der DDR waren Krimi-Hörspiele populär. Charakteristisch waren aber eher handlungsbetonte, überschaubare Geschichten, bei denen soziale Genauigkeit im Vordergrund stand, wie Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner es nennt.
Künstlerisch war das DDR-Hörspiel genauso auf der Höhe der literarischen Möglichkeiten. Es ist vielleicht ein Schwerpunkt auf literarisches Hörspiel weniger auf entsprechende Experimente und Klangexperimente, wie das streckenweise in der Bundesrepublik der Fall war.
In den 70er Jahren richteten sich kommerzielle Hörspielstudios wie Europa und Kiosk an junge Hörer mit Serien wie Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen und an Erwachsene mit Klassikern wie John Sinclair und Sherlock Holmes. 100 Jahre nach seiner Erfindung stellt sich das deutschsprachige Hörspiel gerade neu auf. Die ARD-Anstalten koordinieren ihre Produktionen stärker als früher, produzieren weniger direkt für die Radioausstrahlung und mehr in erster Linie für die ARD-Audiothek. Etwa Benedikt Wells Roman Heartland als Hörspielserie.
In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das alles ist jetzt schon mehr als ein Jahr her. Aber für mich wird es immer dieser Sommer bleiben.
100 Jahre nach seiner Erfindung ist das Hörspiel weiter erfolgreich und bleibt lebendig.
So, und wir kommen jetzt zu einem Thema, das Sie hier erstmal akustisch bebildert finden. Es geht richtig um Sex. Wir hören hier nämlich den sehr schönen Trailer des 19. Berliner Pornfilmfestivals. Noch bis Sonntagabend läuft dieser Trailer über 100 Mal in den Berliner Kinos Movimento und Babylon. Alljährlich im Oktober sind dort nämlich 6 Tage lang Filme zu sehen, in denen Sexualität in all ihren Spielarten im Mittelpunkt steht. Aber nicht nur Filme gehören zum Festival, es wird auch über Sex geredet, es geht auf diversen Panels in Sonderprogrammen und ja, auch nach den Vorführungen immer wieder um dieses Thema. Unser Filmkritiker Jochen Werner, der kennt das Festival und seine Entwicklungen aus nächster Nähe, denn von 2007 bis 2019 war er selbst Teil des Kuratorinnen-Teams. In diesem Jahr hat er die Seiten gewechselt und berichtet für uns vom Pornfilmfestival. Darüber freuen wir uns sehr. Hallo Jochen.
Hallo.
Noch immer ist Porno ja ein Wort, das viele Menschen eher ungern in den Mund nehmen und mit Pornos verbinden auch sehr viele Menschen durchaus auch zu Recht nicht unbedingt Positives. Das Pornfilmfestival will mit diesen Vorstellungen vom billigen, sexistischen, ausbeutenden Porno brechen. Was für Filme sind da zu sehen?
Na, da sind Filme zu sehen, die sich in jeder erdenklichen Form mit Sexualität oder noch besser im Plural mit Sexualitäten auseinandersetzen. Es gibt da Spielfilme, es gibt Dokumentarfilme, Kurzfilme, Experimentalfilme und als ein Teil des Ganzen dann eben auch Pornos. Also all die Bilder, die wir uns als Gesellschaft von unserer Sexualität machen. Und als das Festival Mitte der Nullerjahre gegründet wurde, da war die Situation auch um die Pornografie rum noch eine ganz andere als heute. Da kannte man Pornos vor allem noch so aus den Videotheken, wo dann im Hinterzimmer irgendwelche VHS-Kassetten und DVDs mit fürchterlich hässlichen Covern standen. Und man hat sich das dann eigentlich auch so vorgestellt, dass diese Filme eigentlich nur für ja, leicht weirde Männer in langen Mänteln produziert werden.
Und in gewisser Weise war das ja auch durchaus so, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen ja. Aber das lag natürlich auch daran, dass eben vieles, was da so produziert wurde und was es dann eben auch ins sichtbare Angebot geschafft hat, ja tatsächlich sexistischer Müll war. Mhm. Und wer dann eben Pornos sehen wollte, die nicht sexistisch, die nicht heteronormativ waren, der musste schon mal ganz genau wissen, wo muss ich denn eigentlich danach suchen. Und das war alles nicht so richtig sichtbar. Und da hat dann das Pornfilmfestival damals auch angesetzt, dass die Sachen, die halt anders funktioniert haben, die queer waren oder feministisch waren und die eben auch gegen diese Marktmacht produziert wurden, dass die überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden sollten. Es gibt einen sehr schönen Satz von Annie Sprinkle, der Künstlerin und früheren Sexarbeiterin, die hat mal gesagt, die Antwort auf zu viel schlechte Pornografie kann nicht sein, Pornos verbieten, sondern die muss stattdessen sein, mehr Pornos machen und bessere Pornos und diversere Pornos machen.
So ein bisschen hast du es ja auch gerade schon anklingen lassen, aber was würdest du sagen, macht so einen besseren Porno dann am Ende aus?
Na, das können ganz verschiedene Sachen sein und diese verschiedenen Ansätze stehen auch nebeneinander eigentlich im Festivalprogramm jedes Jahr. Das können zum Beispiel Versuche sein, den Porno und den narrativen Spielfilm ein Stück weit näher zusammenzubringen und dann eben in der Form des Pornos auch richtige und interessante Geschichten zu erzählen. Das ist im Übrigen auch ein ganz alter Ansatz. Das kennt man alles schon aus dem Golden Age of Porn in den 70er Jahren. Das ist so die Zeit, nachdem Pornografie im Kino überhaupt erstmal legal wurde. Und da haben eigentlich die großen Filmemacher, die damals mit den Pornos anfingen, für die es ja eigentlich noch keine Form gab, überhaupt erstmal alle davon geträumt, echte große Kinofilme zu machen. In denen wollten sie dann eben den Sex auch als einen wichtigen Teil des Lebens und der menschlichen Erfahrung Erfahrung dann nicht mehr verschämt aussparen und verstecken, sondern den wollten sie dann auch endlich explizit zeigen. Und das wird auch heute noch fortgesetzt, also viel zum Beispiel im französischen Film. Unter anderem ist dieses Jahr der Film Chaos zu sehen von der französischen Regisseurin Anouchka, der eigentlich eine weibliche Emanzipationsgeschichte erzählt, aber dann eben auch mit Hardcore-Sex-Szenen.
Und dann wahrscheinlich auch eher weibliche Zuschauerinnen ansprechen soll. Funktioniert das?
Das kann sehr gut funktionieren. Da gibt es wirklich tolle Beispiele. In diesem Fall funktioniert es für mich eher nicht, weil da vieles so ein bisschen platt und holzschnittartig daherkommt. Und ja, interessanter und auch irgendwie zeitgemäßer sind in diesem Jahr dann eher die etwas wilderen, die aktivistischeren Filme auch, die oft so ein bisschen zwischen den Formen stehen, die dann zwischen Doku und Performancekunst oder auch Experimentalfilm funktionieren.
Ja, bring uns doch da sehr gerne nochmal auf den neuesten Stand. Was gibt's da in diesem Jahr zu sehen?
Also es gibt zum Beispiel in diesem Jahr gleich zwei Dokumentarfilme über politische und gesellschaftskritische Drag-Performance. Also einmal gibt's ein historisches Porträt mit vielen Archivaufnahmen über die chilenische Drag-Queen Hija de Perra. Der Film heißt So Filthy and So Happy. Und dann als Komplementär dazu gibt's den griechischen Film Avant Drag, der die aktuelle queere Performance-Szene in Athen vorstellt. Und das ist ein Film, der leider auch einen sehr aktuellen und sehr traurigen Anlass hat. Die Produktion wurde nämlich stark geprägt durch einen Polizeiskandal aus dem Jahr 2018, als der Drag-Performer Zack Kostopoulos in Athen auf offener Straße ermordet wurde, was von der Athener Polizei dann zunächst mal ja ein Stück weit gedeckt und irgendwie vertuscht wurde. Also ja, viele Filme im Festivalprogramm öffnen dann einerseits auch Fenster so in Gesellschaften, in denen das offene Queersein immer noch lebensgefährlich sein kann und erinnern auf der anderen Seite dann aber auch daran, dass auch die Freiheiten, die wir hier haben, nur dann bleiben, wenn wir auch weiter dafür kämpfen. Also auch gerade angesichts der Rechtsrucke gerade überall. Man muss ja auch gar nicht so weit schauen. Es reicht ja auch, wenn man vor die eigene Tür schaut. Es gibt ja auch hierzulande schon wieder von Neonazis belagerte Kleinstadt-CSDs.
Ja, allerdings, ja. Jetzt gibt es aber doch auch durchaus Positives zu vermelden. Zum Beispiel Signale einer politischen Liberalisierung und auch zunehmenden Offenheit gegenüber dem Thema Porno. Zum Beispiel hat das Pornfilmfestival in diesem Jahr zum ersten Mal hochoffiziellen Besuch bekommen von der EU-Kommission. Wie kam das? In welchem Rahmen kam das zustande?
Na, zumindest war das so geplant. Also es ist dann am Ende leider doch ein bisschen anders gekommen. Angekündigt hatte sich die EU-Kommissarin Eleonora Esposito, die für die Durchsetzung des Digital Services Act zuständig ist. Also da geht es darum, dass die großen Porno-Streaming-Seiten wegen ihrer hohen Nutzerzahlen zukünftig auch nach denselben Maßstäben und genauso streng reguliert werden sollen wie die großen Social-Media-Plattformen, also Facebook und Co. Und dass sie damit dann auch Verantwortung übernehmen müssen, Inhalte regelmäßig zu überprüfen und zu löschen, wenn dagegen geltendes Recht verstoßen wird. Also ein sehr wichtiges Thema eigentlich. Und das sollte aber nicht im öffentlichen Teil des Festivals diskutiert werden, sondern bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen einer geschlossenen Branchenveranstaltung.
Und sollte, sagst du, das heißt, das hat gar nicht stattgefunden?
Leider nein. Also es gab dann, nachdem die Teilnahme von Frau Esposito bekannt gegeben wurde, Proteste dagegen. Es gab unter anderem einen offenen Brief von einer abolitionistischen portugiesischen Frauenrechtsorganisation. Also abolitionistisch meint in dem Fall, die fordern ein komplettes Verbot von Pornografie. Und die waren dann empört darüber, dass die EU eben überhaupt in einen offiziellen Dialog mit Leuten geht, die mit der bösen Pornografie zu tun haben. Und dann kam kurz vor der Veranstaltung doch noch eine Absage. Inwiefern das jetzt direkt aufeinander beruht, das sei mal dahingestellt, kann sich jeder seine Gedanken dazu machen. Aber und der Dialog soll jetzt wohl auch hinter den Kulissen weitergeführt werden, aber ist dann doch ein bisschen schade, dass jetzt erstmal dann doch wieder eher übereinander als miteinander gesprochen wird.
Ja. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf das Filmprogramm schauen. Du hast vielleicht doch sowas wie, ja, es ist immer so eine typische Journalistenfrage, aber sowas wie so ein Lieblingsfilm oder vielleicht sogar ein Tipp für Hörerinnen und Hörer, die jetzt da zum ersten Mal auftauchen?
Ja, eigentlich beides. Also den Tipp vielleicht zuerst, also gerade für die HörerInnen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind, aber auch noch nicht so richtig wissen, wo sie hingehen sollen, wo sie sich rantrauen können. Also um mal in das Festival reinzuschauen, sind eigentlich immer die Kurzfilmprogramme ganz gut geeignet. Davon gibt es über 20 und in diesem Jahr auch erstmals eins, das sich Porn Starter Kit nennt. Also okay. Das ist ein Programm, das sich explizit an ErstbesucherInnen des Festivals richtet und das dann einerseits eben Einblick in die Vielfalt des Programms liefern soll, aber jetzt auch mit dem Ziel, niemanden zu überfordern.
Und dein Lieblingsfilm?
Ja, das ist ein Film, der ganz tief verwoben ist in die Geschichte des Festivals. Der heißt Memorabilia und ist eine gemeinsame Regiearbeit der beiden New Yorker Regisseure Todd Verroe und Charles Lamm. In letztem Fall leider eine posthume Regiearbeit, weil Charles Lamm, der das Pornfilmfestival ganz lange begleitet hat mit vielen Filmen und auch als Gast, leider 2001 verstorben ist. Und Memorabilia ist nun ein Erinnerungsfilm, montiert aus Super-8-Aufnahmen und Tagebuchaufzeichnungen, den sein langjähriger Freund und Kollaborateur Todd Vareau aus seinem Nachlass montiert hat.
Und was gefällt dir so gut an dem Film?
Das ist einfach wirklich ein wunderschöner und sehr berührender Erinnerungsfilm. Der ist, ja, eigentlich ist es eine schwule Coming-of-Age-Geschichte im Zeitalter vor AIDS. Also der macht so eine sexuelle Utopie auf, wenn man so will, in der man sich dann endlich nicht mehr verstecken musste und eine freie Sexualität leben konnte, die dann aber auch durch die HIV-Pandemie in den 80ern umso härter ein Ende findet. Also das ist zumindest für mich persönlich der bewegendste Film des Festivals.
Sagt Jochen Werner über das 19. Pornfilmfestival in Berlin. Noch bis Sonntag läuft das in den Kinos Movimento und Babylon in Berlin. Besten Dank für das Gespräch, Jochen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Olympia hat dem Tourismus in Paris einen Schub gegeben. In der Stadt wird verstärkt darüber nachgedacht, wie Besuchende auch in abseitigere Viertel gelockt werden können. Dabei geht es jedoch nicht darum, die Zahl der Touristen um jeden Preis weiter in die Höhe zu treiben. Im Gegenteil, die klassischen Sehenswürdigkeiten könnten sogar teurer werden. Nach einem Vorschlag der französischen Kulturministerin Rachida Dati sollen etwa Besucher der Pariser Kathedrale Notre-Dame künftig Eintritt zahlen. Mit den Einnahmen von 5 € pro Besucher könnten alle Kirchen in Frankreich gerettet werden, sagte sie der Tageszeitung Le Figaro. Die Wiedereröffnung der Kathedrale steht für den 7. Dezember an. Dati sprach sich auch dafür aus, dass Nicht-EU-Bürger ab 2026 für Museumsbesuche wie dem Louvre höhere Eintrittspreise zahlen sollen. Die zusätzlichen Einnahmen könnten dem Erhalt französischer Kulturstätten dienen. Der Johannesburger CSD oder Pride March, wie er vor Ort genannt wird, feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum. Er wird am Samstag durch die Straßen des Stadtteils Sandton ziehen und dürfte zu den ältesten und größten auf dem afrikanischen Kontinent zählen. Ein starkes Aufgebot an lokalen und internationalen Künstlern wird dann auf der Bühne stehen, darunter auch die erfolgreiche südafrikanische DJ Mbali Nkosi. Sie habe die Einladung als große Ehre empfunden, sagte sie der südafrikanischen Wochenzeitung Mail & Guardian. In ihren 20ern habe sie an vielen Prides teilgenommen und diese seien immer ein Ereignis gewesen, bei dem sich jeder frei fühlen konnte. Vor ihrem Auftritt werde sie sich einen Drink genehmigen und unter die Leute mischen, um ein Gefühl für deren Energie zu bekommen. Dann entscheide sie sich für den ersten Song, so Nkosi. Die südafrikanische Künstlerin identifiziert sich nach eigenen Angaben als heterosexuell und arbeitet auch als Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Koreanische Popmusik oder kurz K-Pop ist weltweit derart erfolgreich, dass der wichtige Preis, der diesjährige K-Pop Mama Award, erstmals nicht in Asien, sondern Ende November in Los Angeles vergeben wird. Analog dazu will die japanische Musikindustrie nun die einheimische Popmusik, kurz J-Pop, mit einem eigenen Preis fördern. Das berichtet die Zeitung Asahi Shimbun aus Tokio. Ziel der Initiative Music Awards Japan ist es, Künstler aus Japan und anderen asiatischen Ländern auf dem internationalen Markt vorzustellen. Die Preise werden in Kategorien wie Song des Jahres, Künstler des Jahres und Bester Song Asien vergeben. An der Abstimmung beteiligen sich mehr als 5000 Musikschaffende, Mitarbeitende von Plattenfirmen und Fachleute aus dem Musikvertrieb. Die erste Preisverleihung soll im Mai 2025 in Kyoto stattfinden und weltweit übertragen werden.
Seit fast 40 Jahren gibt es die Legende von Zelda, eine sehr erfolgreiche Spielereihe von Nintendo, die so manche Gamer-Karrieren ein ganzes Leben lang begleitet. Hauptfigur war bis jetzt fast ausschließlich Link, ein Held mit Schwert und Schild, der die namensgebende Zelda, eine Prinzessin, retten musste. Bis jetzt. Im neuesten Zelda-Spiel Echoes of Wisdom spielt man nämlich erstmalig Zelda selbst. Ob dieses neue Spiel ein gutes Zelda-Spiel ist, das genau kann uns jetzt Markus Richter sagen, denn der hat es schon gespielt. Hallo Markus.
Hallo.
Erste Frage, je nach Zählweise könnte man sagen, das ist jetzt wirklich das 21. Zelda-Spiel, oder? Ist das ein typisches Zelda-Spiel?
Also im Prinzip ja, aber es ist schon ein typisches Zelda-Spiel. Es will aber auch eigene Sachen machen und zeigt das schon in der Titelmusik. Das ist Echoes of Wisdom. Das ist das Zelda-Thema, also beides miteinander kombiniert. Mhm. Und zu Beginn ist alles wie immer. Ja, das Land Hyrule ist in Gefahr. Dunkle Dimensionsrisse verschlucken ganze Teile der Landkarte. Und wer darin verschwindet, wird manchmal durch einen fiesen, gemeinen Schattenwesen-Doppelgänger ersetzt. Und das ist so eine ganz klassische Zelda-Geschichte. Muss halt die Welt retten. Und auch die Grafik und Mechanik ist ganz klassisch. Also nicht so wie die beiden letzten Zeldas, die ja so große 3D-Open-World-Spiele waren. Sondern eben Blick von oben, sehr Kinder-Cartoon-mäßig. Die Geschichte ist dann in Kapitel unterteilt, die einem Landstrich in dieser Spielwelt entsprechen. Und da gibt es dann immer erst so einen Bezirk, könnte man sagen, den man erforschen muss. Und dann gibt es da ein großes Gebäude, eine Höhle, ein Schloss, ein Tempel. Und da die muss man dann wieder so erkunden und erobern, also eine Mischung aus Rätseln und Kämpfe. Und das arbeitet man in einer losen Reihenfolge ab, die man auch so zum Teil selbst festlegen kann. Und dann wird das Böse sicher wieder mal besiegt sein.
Lässt sich vermuten, hört sich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen für mich an wie, ehrlich gesagt, so ein weiteres Zelda-Spiel. Gibt es einen großen spielerischen Unterschied oder ist jetzt Prinzessin Zelda quasi doch wie Held Link, nur eben in anderer Gestalt, aber mit denselben Features und Fähigkeiten?
Also sie kann auch das, was Link kann, sie kann den Link in sich beschwören und hat so ein Schwert und Schild in der Hand, aber sie kann noch viel, viel mehr. Ihre Hauptkraft ist es nämlich per Magie Dinge zu kopieren. Das passt auch, also diese Gestalt Zelda hatte schon immer so magische Fähigkeiten. Und einmal kann man Gegenstände kopieren und einmal Monster und dann wieder beschwören in begrenzter Anzahl, je nachdem, wann man Gegenstand oder Monster zum ersten Mal gesehen hat. Und damit gelingen dann zwei Dinge. Einmal die Erkundung der Welt. Man baut sich aus Gegenständen Hilfen, um Schwierigkeiten zu überwinden. Also Schluchten zum Beispiel, indem man Betten aufeinander stapelt oder Höhenunterschiede, indem man Wasserwürfel aufeinander stapelt und dann darin nach oben schwimmt. Und dann das andere natürlich, Kämpfe bestehen, gehört auch zu einem Zelda-Spiel. Das macht man, indem man die passenden Monster beschwört. Und Kämpfen und Erkunden sind eben auch Links Hauptbeschäftigung gewesen, aber eben mit Schwert, Schild und Kletterseil und Enterhaken. Und hier ist es eben die ganzen Dinge, die man sich herbeizaubern kann. Das Spiel ist also klassisch aufgebaut, aber die Lösungswege sind anders. Von daher ist die Antwort auf deine erste Frage eben so ein bisschen auch, es ist ein klassisches Zelda-Spiel, aber es fühlt sich ganz frisch und neu an.
Aber das klingt jetzt doch auch so ein bisschen, als wäre es für dich ein wirklich gutes Spiel, wenn jetzt nach fast 40 Jahren endlich mal eine Frau ans Steuer darf. Das ist ja je nach Blickwinkel revolutionär oder aber auch längst überfällig. Auf jeden Fall ist das ja doch wirklich ein einschneidendes Ereignis. Wird das im Spiel selbst irgendwie thematisiert?
Also ich habe jetzt nichts entdeckt und da gibt es keine sozusagen keinen Dialog oder keine Anzeige, wo es dann ganz explizit um Geschlechterkampf oder Aufbruch aus klassischen Rollenverteilung oder Feminismus geht. Es ergibt sich eher aus dem Kontext und da, fand ich, bietet das Spiel erstaunlich viel Interpretationsfläche. Also ein Beispiel. Am Anfang muss sich Zelda verkleiden, damit sie nicht entdeckt wird, weil sie vom bösen Doppelgänger gesucht wird. Und sie verkleidet sich dann mit Links Mantel. Also als Mann könnte man jetzt sagen, so aha, die Welt ist noch nicht bereit für eine Frau. Gerade so, als ob das Spiel sich nicht traut zu sagen, ja, so ein bisschen Link ist hier schon so, ja, ihr müsst keine Angst vor dieser Zelda haben. Zelda kann nämlich, ich habe ja schon kurz erwähnt, für begrenzte Zeit mit Schwert und Schild kämpfen. Auch das wie Link, also könnte man sich fragen, geht es jetzt ohne diese männliche Komponente nicht? Ja. Andererseits, später legt sie diesen Mantel ab und es wird so zunehmend klar, es ist wirklich nur Zelda, die hier die Welt retten kann. Sie ist die Hauptfigur und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mutigste, was Nintendo hinbekommen konnte. Ja, also die sind ja immer so betont sauber, kinderfreundlich, übersetzen dieses saubere kinderfreundlich auch immer mit dem Unpolitischen, bloß nicht anecken. Aber in diesem Rahmen ist das schon und mit dem Spielspaß auch fantastisch gut, möchte ich sagen. Mhm. Und funktioniert vor allen Dingen mit einer so großen Selbstverständlichkeit, dass man sagen könnte, warum nicht eher?
Ja.
Aber man kann eben auch einfach viel Spaß damit haben.
Ja, und falls Sie auch möglicherweise schon jahrelang mal darauf gewartet haben, endlich einmal Zelda zu sein oder auch einfach nur ein Spiel spielen wollen, das Markus Richter aus Wärmste empfiehlt, Zelda Echoes of Wisdom ist für Nintendo Switch erschienen, kostet rund 60 €. Und wenn Sie diese Geschlechterrollenproblematik in der Popkultur interessiert, da haben wir in der vergangenen Woche ein wirklich sehr interessantes Gespräch in unserem Kompressor Popkultur-Wochentalk dazu gehört. Vielleicht hören Sie einfach nochmal rein. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Vielen Dank, Markus.
Sehr gerne.
Kida Ramadan kennt man als Neuköllner Paten, aus Knallhart zum Beispiel, vor allem aber als Anführer eines Clans aus der Serie 4 Blocks. Heute Morgen war der gebürtige Libanese hier im Deutschlandfunk Kultur sogar schon in unserer Sendung im Gespräch zu Gast und hat da auch sehr, sehr beredt aus seinem Leben erzählt. Von seiner Flucht während des Bürgerkriegs nach Berlin, von seiner Kindheit auf den Straßen in Kreuzberg. Seine Karriere beschreibt Kida Radan äußerst selbstbewusst mit den Worten: Ich habe kein Glück gehabt, ich habe Talent. Ja, und dieses Talent, das stellt er tatsächlich gerade als Regisseur unter Beweis, und zwar in dem Film Haltlos, der ja heute in die Kinos gekommen ist. Das Thema ist eins, das man erstmal überhaupt nicht mit ihm in Verbindung bringen würde. Es geht nämlich um eine schwangere Frau, die ihr Baby unmittelbar nach der Geburt zur Adoption freigeben will. Seine Stimmung vor der Premiere beschreibt der Schauspieler und Regisseur Kida Radan Sohn.
Ja, also inzwischen bin ich auch älter geworden und dann wird die Aufregung auch irgendwie immer mehr. Aber es ist eine positive Aufregung und ich freue mich drauf überhaupt, weil es ist ein anderes Genre, was ich bediene. Und bei dem einen Genre, das Gangster-Genre, weiß ich, dass es super laufen wird immer. Aber das ist auch mal wieder so ein geiles Abenteuer, wo ich reinspringe und mich darüber freue, was passiert.
Ja, wir freuen uns auch, sind sehr gespannt. Meine Kollegin Anke Lebecke aus der Filmredaktion hat Haltlos schon gesehen. Hallo Anke.
Hallo Gesa.
Ja, bevor wir über den Film reden, Anke, noch mal ganz kurz zur Person Kida Radan. Der verbüßt doch gerade eine Haftstrafe, oder?
Ja, genau. Das Thema war dann heute Morgen im Gespräch. Natürlich kam das auch raus und er wurde dann auch gefragt, ja, wie kommt es denn, dass Sie hier überhaupt vor unserem Mikrofon sitzen? Und weil er diese Frage gerade immer wieder bestellt bekommt, antwortet er auch so ein bisschen wie eine Langspielplatte mit Sprung. Also, er ist ein paar Mal erwischt worden, weil er ohne Führerschein gefahren ist. Mhm. Und immer wieder. Deshalb jetzt 10 Monate Haft. Und er hat aber Freigang. Das heißt, er darf morgens und abends raus zur Arbeit gehen oder die Familie besuchen, was auch immer. Und für die Kinotournee haben sie jetzt so eine Langzeitausgang beantragt. Das hat auch geklappt. Mhm. Und er hat dann natürlich auch jeden Abend, wenn er im Kino jetzt einen Film vorgestellt hat, eine schöne Show abgezogen, ist auch unheimlich stolz auf den Film. Und ich finde es auch ganz schön. Der Film ist ja frei finanziert worden. Keine Förderung, kein Geld vom öffentlich-rechtlichen Fernseher. Und diese Freiheit spürt man im Film auch an. Und Lilith Stangenberg, die ja die Hauptrolle spielt, sagt, ja, das war eine künstlerische Vermählung zwischen uns beiden. Wow. Und sie singt dann auch, hat auch die Musik, den Musiker vorgeschlagen, Breze Göring. Ja, und dann sagt eben in Interviews Radan auch noch immer wieder, er habe 5 Töchter. Es sei jetzt auch mal in der Zeit gewesen, einen Film über eine Frau zu machen.
Ja, irgendwie sympathisch. Können Sie übrigens in Gänze auch noch mal nachhören im Gespräch mit Kida Radan. Sehr empfehlenswert, am besten zu finden in der Deutschlandfunk-App. Und Anke, auf dem Plakat zu diesem Film Haltlos, da fällt ja wirklich auf, diese Schauspielerin Lilith Stangenberg, wie sie wirklich sehr cool so ein Baby auf dem Unterarm schultert, wie man sonst vielleicht, ja, ich weiß nicht, eher so ein Postpaket hielt oder ein Colt. Also sehr wütend, sehr rotzig schaut sie da in die Kamera. Wer ist diese Frau, wen spielt sie da und was verbirgt sich hinter diesem Titel Haltlos?
Ja, ich glaube, sie würde auch selbst gerne wissen, wer sie eigentlich ist, was sie ausmacht. Also sie heißt Martha und sie erklärt auch immer wieder, dass dieser Name eigentlich schon mit einer Trauer verbunden sei. Und ich mag es ja ganz gerne, Gesa, wenn ich in Filme gehe, wo ich so mit den Protagonisten, Protagonistinnen einfach so konfrontiert werde, ohne so einen psychologischen Überbau. Genau so ist es hier in dem Film. Wir lernen diese Martha kennen, da ist sie eben gerade beim Anwalt, sagt, sie weiß nicht, wer der Vater ist, aber sie möchte das Kind eben direkt nach der Geburt zur Adoption freigeben. Und dann gibt es auch gar keine große Ursachenforschung, sondern ja, wir bekommen einfach mit, diese Martha ist eine Frau um die 30, die nicht weiß, die keine Idee für ihr Leben hat und das lebt sie auch konsequent aus. Also sie hat, ja, Sebastian ist der Liebhaber, auch der Vater wohl des Babys, die beiden haben schönen Sex miteinander, gibt es Schwester und Mutter und sie hat eine beste Freundin, mit der geht sie shoppen und hinterher Kaffee trinken.
Hi.
Hi.
Bitte sehr.
Cappuccino.
Gerne.
Und für mich auch.
Magst du vielleicht einen entkombinierten
haben? Nee.
Okay, einen großen Becher mit mehr Wasser?
Wenn ich Sonderwünsche habe, sage ich schon.
Ich habe nur gut gemeint.
Ach so, und ich will keine Muster in meinem Cappuccino.
Alles gut.
Super Szene. Wirklich, wie in 20 Sekunden so viel Persönlichkeit durchschimmern kann. Fantastisch.
Ja, aber geht's dir nicht auch so? Erstmal, dass du dieses ganze Baristertum in Berlin, der Film spielt in Berlin-Mitte, geht dir total auf den Geist. Und dann dieses Muster. Ja, sie hat keine Muster. Das gilt überhaupt so für ihr ganzes Leben. Und deshalb erzählt der Film jetzt auch keine Chronologie, sondern geht eher so mit ihr in Situationen herein, versucht so Bilder für ihre Stimmung zu finden. Also sie geht dann auch mal ins Aquarium und schaut dann Quallen an und ein bisschen ist sie vielleicht auch eine Qualle. Sie lässt sich einfach so treiben und ist aber auch getrieben.
Das hört sich jetzt aber ehrlich gesagt so ein bisschen auch an, als wäre das wie die Paraderolle für Lilith Stangenberg. Also sie scheint da doch wirklich wieder mal so eine Art Irrlicht zu spielen, dass sich so durchs Leben meandert. Gewinnt Kida Ramadan diesem Spiel nochmal eine neue Facette ab? Also was interessiert ihn wohl so an diesem Spiel?
Also ich bin ja immer wieder verblüfft und ich muss mich auch an Lilith Stangenberg und an die Stimme, dieses Verlangsamte immer erst wieder gewöhnen, dass sie doch so ein Facettenreichtum hat, wenn es um Überspanntheit, Nervosität, Getriebenheit und alles nimmt. Und dieses Überdrehte, das nimmt eben Ramadan wie so eine Lupe. Und deshalb guckt man eigentlich direkt in ihr Inneres und da sieht man eigentlich ja eine gebrochene Frau, die Angst hatte, die Unmacht hat, die sich selbst nicht erklären kann, warum sie eigentlich ihr Kind gar nicht möchte. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, ohne Vater das großzuziehen. Und dann kommt das Kind zur Welt, sie sieht es dann doch und auf einmal will sie dann doch das Kind haben. Aber dann weiß sie wieder nicht, was es ist, Mutter zu sein. Und darauf lässt sich der Film wirklich so ein, auch so ganz abstrakt. Also die Geschichte löst sich dann auch von ihrer Figur. Es geht wirklich darum zu erzählen, ja, was sind Muttergefühle? Wie kann man sie leben? Wie kann man sie überhaupt entdecken? Also da geht der Film, ja, der ist wie so eine Exkursion in diesen Diskurs.
Super, also echt A, neues Thema finde ich, B, total verrückt, dass Kida Ramadan das so sich vornimmt. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen quer gelesen und in einer der Kritiken stand, dass der Film geprägt sei von einem subversiven Feminismus. Kann man das wirklich so sagen? Siehst du das auch so?
Ja, das kann man natürlich sagen, weil ihr Verhalten natürlich schon subversiv ist. Also sie macht ja was anderes, aber ich weiß gar nicht, ob die Figur in diesen Kategorien Subversion denkt. Also ich finde eher, es geht in diesem Film darum, so eine Reset-Taste zu drücken und alles nochmal neu aufzumischen, nochmal die Frage zu stellen, ja, was bedeutet Mutter überhaupt? Und ich finde es ganz schön, über ihrem Schlafzimmer, über ihrem Bett hängt bei Martha, also bei Lilith Stangenbergs Figur, so ein Plakat, Bruce Lee, mein Leben, das ist mein Leben. Und genau darum geht es, das ist mein Leben, das ist meine Musterschaft und das will ich ausprobieren und damit will ich rumexperimentieren.
Sehr schön, haltlos von Kida Ramadan mit Lilith Stangenberg in der Hauptrolle ab heute im Kino. Anke Lebecke hat den Film bereits für uns gesehen. Ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke, Anke.